High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von High Voltage, dem wöchentlichen Podcast der Wirtschaftswoche zu allen Fragen rund um das Thema Energie. Ich bin Florian Güskel und als Reporter beschäftige ich mich ja quasi jeden Tag damit, wo unsere Energie herkommt, was das für Menschen, für Unternehmen und auch fürs Klima bedeutet und vor allem, was uns das kostet. Im Wechsel mit meiner Kollegin Theresa Raufmann und mit meinem Kollegen Martin Seiwert, die Sie sicher schon kennen, versuche ich hier in High Voltage jede Woche eine oder zwei Fragen zu beantworten, von denen wir glauben, dass sie gerade drängend sind. Die Frage, die ich heute gerne beantworten würde, lautet: Was ist da eigentlich schiefgelaufen beim Tankrabatt? Wenn man das überhaupt beantworten kann jemals. Mir ist klar, das ist jetzt schon die zweite Folge innerhalb kürzester Zeit, die wir dieser Sonderaktion der Ampelregierung in Berlin widmen. Aber ich finde, die Fragen werden eher mehr als weniger derzeit. Denn es ist schon ein besonders teurer Streich, den die Bundesregierung sich da erlaubt hat. Vielleicht ist es sogar eine Art Schildbürgerstreich. Denn da wird beschlossen, die Energiesteuer zu senken, damit Benzin und Diesel günstiger werden, auch, wie es dann hieß, aus sozialen Gründen, um Pendler zu stützen und keinesfalls, um SUV-Fahrer zu subventionieren. Und dann waren fast die komplette Fachwelt, also die Ökonomen: Leute, das ist Quatsch, das wird ein Desaster, lasst das. Und dann wird es ein Desaster, die Preise sinken kurzfristig, gehen dann wieder hoch. Und jetzt geht es darum, den Schuldigen zu finden. Sind die steigenden Ölpreise schuld weltweit? Global können wir nichts dafür? Oder füllen sich die Mineralölkonzerne die Taschen, wie schon länger vermutet wird? Und wie kann man dem begegnen? Wie kann man diesen Rabatt wirksam machen? Wie kann man ihn übertragbar machen, dass er, wie es so schön heißt, bei den Leuten ankommt? Geht das über eine Übergewinnsteuer, wie es zeitweilig hieß? Oder funktioniert das ganz anders über eine Änderung des Kartellrechts, wie das jetzt Robert Habeck plant, der neue Rabattretter, der Unternehmen sogar mit Zerschlagung droht? Über all das spreche ich jetzt mit Duraid El Obeid. Er ist Chef von rund 140 Tankstellen der Marken Sprint und Go. Die gibt es in Berlin und Brandenburg und in Sachsen. Er betreibt also sogenannte freie Tankstellen, die unabhängig sind von den großen Konzernen wie Shell, BP oder ExxonMobil, von Marken wie Aral oder Esso. El Obeid gehört also nicht zum sogenannten Oligopol jener Konzerne, die gerne die gesamte Wertschöpfungskette beherrschen, also vom Bohrloch über die Raffinerie bis zur Zapfsäule. Er ist außerdem Vorsitzender des Bundesverbands Freie Tankstellen. Von ihm will ich jetzt wissen und vor allem erklärt bekommen, wie hat er den Start dieses Tankrabatts erlebt, also vor Ort in seinen Tankstellen? Warum genau funktioniert das nicht? Wie bildet sich der Preis und wie kann das eigentlich sein, dass diese sogenannte Bruttomarge der Ölraffinerien in letzter Zeit so in die Höhe geschossen ist? Und was findet er, sollte jetzt passieren?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Hallo Herr El Obeid.
Hallo Güsken.
Sie haben ja mehrere spannende Funktionen. Sie sind Geschäftsführer der Sprint Tank GmbH und betreiben in der Rolle insgesamt 140, wenn ich richtig informiert bin, freie Tankstellen. Vor allem in der Region Berlin, Brandenburg und Sachsen unter den Marken Sprint und Go. Die kennen unsere Zuhörer wahrscheinlich. Sie sind auch Geschäftsführer der BMV Mineralölversorgungsgesellschaft, des Mutterunternehmens. Können Sie vielleicht kurz zu Beginn erläutern, woher Sie, also als freie Tankstelle, Ihr Diesel und Ihr E10 beziehen? Vor allem im Unterschied zu den großen Konzernen wie Shell oder Esso.
Also es ist so, dass wir überwiegend unsere Kraftstoffe aus der Region Berlin-Brandenburg beziehen. Das sind im Wesentlichen eigentlich die Raffinerien Schwedt und die Raffinerie Leuna. Aber mehr als die Hälfte der Produkte importieren wir auch, unter anderem aus Hamburg oder aus Magdeburg. Das heißt, bei den Logistikkosten spielt natürlich der Radius eine große Rolle. Hauptproduktionsstandorte ist Schwedt und Leuna. Aber wenn natürlich diese Produkte oder die Preise zu hoch sind, dann versuchen wir alternativ international zu importieren. Das geht nach Berlin rein über einen Wasseranschluss, den wir haben. Und da bietet sich vor allen Dingen Hamburg an. Da kann man Ware von überall her importieren und bringt sie dann per Schiff oder per Kesselwagen nach Berlin. Von dort aus verteilen wir sie dann unter anderem in unsere Tankstellen.
Damit ich das verstehe, also der Unterschied zu den großen Konzernen ist, dass sie im Prinzip täglich gucken müssen, woher kriege ich meine Produkte. Ist das richtig?
Täglich nicht. Gerade weil wir Tankstellen betreiben, ist es wichtig, das ganze Jahr die Liefersicherheit zu haben. Das heißt, wir schließen im großen Umfang Jahresverträge ab, um die Gewissheit zu haben, auch genug Produkte für unsere Tankstellen zu bekommen. Im Bereich der Optimierung gucken wir natürlich immer, ob es auch mal Tagesangebote gibt, die günstig sind, die wir dann auch kaufen. Aber vom Grundsatz her ist es so, dass ungefähr 80% ist auf Jahresverträge abgeschlossen worden.
Das heißt, sind Sie dann momentan von den aktuellen Preisentwicklungen stark betroffen, wenn Sie sagen, das sind Jahresverträge, oder sind Sie da gehedged und abgesichert?
Wir sind schon stark davon betroffen, weil wir haben keinen festen Preis bei diesen großen Verträgen, sondern der Preis bildet sich eigentlich täglich nach Angebot und Nachfrage. Also es ist eigentlich vergleichbar, wie sich eigentlich ein Börsenpreis bildet für einen DAX-Wert beispielsweise. Und da gibt es eine tägliche Notierung, tägliches Fixing, und das beeinflusst eben auch den Preis.
Sie haben ja gesagt, als das losging mit dem Tankrabatt, kurz davor haben Sie gesagt, oh, das könnte holprig werden, es könnte, das darf ich Sie zitieren, einen historischen Run auf die Tankstellen geben. Und Sie haben auch argumentiert, na, Sie müssen erstmal recht wenig Kraftstoff vorhalten, weil der ja vorher teurer war, als er dann nach der Einführung oder nach der Senkung der Steuer ist. Wie war das denn jetzt nun wirklich am 1. Juni und an den Tagen danach an Ihren Tankstellen?
Also dieser extreme Run, den haben wir nicht festgestellt, also schon nicht am ersten Tag. Was wir gemerkt haben ist, es wurde schon sehr, sehr viel getankt, aber vor allem in den darauffolgenden Tagen wurde überdurchschnittlich viel getankt. Das lag sicherlich auch an den herannahenden Pfingstfeiertagen. In unserem Tankstellennetz war es so, und aber auch in anderen, dass wir am ersten Tag schon an 15 Tankstellen teilweise ausverkauft war, nicht vollständig, aber teilweise. Und in den darauffolgenden Tagen ging es dann. An Pfingsten waren wir an weiteren 10 Standorten davon betroffen, dass wir hier und da ein bisschen ausverkauft gewesen sind. Die Herausforderung war vor allen Dingen, ab dem 1.6. wieder genug Benzin und Diesel von den Raffinerien bzw. von unseren Tanklegern zur Tankstelle zu bringen.
Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn man Chef ist von über 140 Tankstellen? Wo waren Sie denn da an den Tagen? Sind Sie da nervös in der Zentrale gesessen oder wie haben Sie das erlebt?
Also am 1.6. morgens um 7 auf unserer Tankstelle, weil da schon Drehtermin war mit einem Sender, der natürlich sehen wollte, was passiert tatsächlich. Der wollte sowohl im großen Bildern den Preismast einfangen, die Preise sehen. Aber er wollte auch die Stimmen von den Kunden hören. Und deswegen war ich vormittags da, aber eigentlich nachts schon sehr früh auf, weil ich einfach interessiert war, mit welchem Preis eröffnen wir an dem Morgen. Und da war ich, muss ich auch sagen, aufgeregt und auf die Entwicklung im Laufe des Tages gespannt.
Wie machen Sie das denn, die Preisgestaltung? Also ich habe gelesen, dass die großen Konzerne tatsächlich dann, die haben ihre Teams, ihre Preisgestaltungsteams. Wie machen Sie das denn?
Eigentlich machen wir das analog. Wie starten wir eigentlich morgens in den Tag? Das ist bei uns so. Wir gucken uns, wie war die Eröffnung am Vortag. Das heißt, mit welchem Preis sehen wir jetzt, welchen Preis haben wir heute Morgen um 5 Uhr gesehen. Mit dem Preis starten, den stellen wir auch am Abend ein für den Start am nächsten Morgen. Und weil wir davon ausgehen, dass sich das Preisniveau nicht besonders verändert, das heißt, wir starten mit diesem Preis, sobald die Tankstelle öffnet. Bis dahin ist der Preismast über Nacht, der ist ausgestellt. Wir haben nur LED-Masten, das heißt, morgens zeigt sich dieser Preis. In der Regel etwa der vom Vortag. Und dann gucken wir, was der Wettbewerb macht. Woher bekommen wir die Wettbewerbsdaten? Es gibt ja die Markttransparenzstelle. Und die dient ja nicht nur dem Verbraucher, sondern man kann sich da auch informieren. Man kann sich die Preise auch mal Zugang zu den Preisen verschaffen. Und dann gucken wir, was der Wettbewerb macht. Und entsprechend verändern wir dann auch die Preise.
Das heißt, Sie nutzen die Markttransparenzstelle vom Bundeskartellamt, um zu gucken, was die Konkurrenz macht. Das ist ja schon mal gut.
Genau so ist es. Das machen alle Wettbewerber. Es gibt einmal die Markttransparenzstelle, die ursprünglich gedacht war, um für einen fairen Wettbewerb zu sorgen. Ich glaube, der Aufgabe kommt sie auch nach. Aber es gibt auch so sogenannte Verbraucherinformationsdienste. Die bieten den Gesellschaften an, für ein Entgelt Zugang zu den Daten zu bekommen und entsprechend die einzelnen Preise einzusehen und daraufhin den eigenen Preis anzupassen. Es ist aber auch gleichzeitig so, dass wir ich weiß nicht ganz wie lange, aber wir melden auch, und das betrifft alle Tankstellengesellschaften, alle 5 Minuten alle unsere Preise von allen Tankstellen, auch an den zentralen Rechner. Und da wird natürlich auch, da haben wir eine riesen Datenbank und da werden alle Tankstellenpreise aktuell erfasst und diese Daten nutzen wir natürlich auch, wie die Branche, auch um unsere Tankstellenpreise zu gestalten.
Jetzt fragt man sich natürlich, jetzt kommen wir eigentlich mal zum Knackpunkt des Themas momentan. Also da ist jetzt lange drüber diskutiert worden, Tankrabatt, der soll die Preise senken. 35 Cent je Liter Benzin und 17 Cent je Liter Diesel im Schnitt. Naja, und jetzt haben wir fast den gleichen Preis wie vorher. Können Sie mir und den Zuhörern mal erläutern, was ist denn beim Tankrabatt jetzt schiefgelaufen?
Also ich will es gar nicht schiefgelaufen nennen. Vielleicht kann man etwas zur Aufklärung beitragen. Da sind zwei Dinge unglücklich gelaufen, muss man sagen. Wir haben einmal den Tankrabatt. Wir haben ja gesehen, dass wir den eigentlich relativ gut am 1.6. am Preismaß sehen konnten. Jedenfalls in überwiegenden Regionen, wo Tankstellen betrieben werden. Parallel war es aber auch so, dass die Preise für Rohöl und für die daraus hergestellten Produkte gestiegen sind. Wo kommt das eigentlich her? Rohöl ist gestiegen, weil unter anderem das russische Rohöl sanktioniert wurde. Man wollte es nicht mehr haben. Das war das toxische Öl. Man wollte auf andere Rohölsorten ausweichen und dadurch sind diese Produkte teurer geworden. Das heißt, einige Raffineure haben das russische reduziert. Die Alternativen waren deutlich teurer. Das Rohöl, es ist nicht so, dass ich einfach auf den Spotmarkt gehen kann oder ich hätte gern die und die Qualität und zwar sofort zu meiner Raffinerie, sondern auch da sind es eigentlich Jahresverträge, die abgeschlossen werden. Das heißt, die Rohölsorten haben ihre bestimmten Wege und wenn die umgelenkt werden sollen, dann kostet es wirklich Geld und ist auch gar nicht so einfach herzustellen. Parallel ist es so, beim Rohöl kann man die Kapazitäten auch nicht so ohne weiteres ganz schnell hochfahren. Das dauert eine gewisse Zeit, bis Rohöl wieder deutlich höher und mehr gefördert wird, um dann wieder günstige Preise zu erzielen. Gleichzeitig, und das trifft so ein bisschen den Tankstellenpreis, sind wir in eine Phase gekommen, wo in den USA die Fahrsaison angefangen hat. Es entstand ein relativ hoher Bedarf an Benzin und an Dieselprodukten. Und auf einmal war es günstiger, Produkt, also wenn man vor allem Benzin, aus Europa anstatt hier zu verkaufen, in die USA zu verkaufen, weil die Preise gestiegen sind. Das heißt, wir haben einmal eine Marktsituation, die bedingt vor allem in den USA Sommerfahrsaison, die dazu geführt hat, dass die Preise für Benzin und Diesel auch gestiegen sind. Und diesen höheren Preis sehen wir natürlich auch hier in Deutschland an den Tankstellen.
Naja, Sie sagen, also die Argumentation ist jetzt, dass man sagt, also der Rohölpreis ist generell gestiegen. Es gibt tatsächlich auch Statistiken und Untersuchungen, die zeigen, dass der Preis beispielsweise an der Börse in Rotterdam ziemlich, also parallel gestiegen ist zu den Preisen in Deutschland, zu den Benzin- und Dieselpreisen. Das würde für das Argument sprechen, dass man sagt, es sind die Rohölpreise. Aber gleichzeitig haben wir hier doch die Diskussion, dass man sagt, boah, die Mineralölkonzerne, die haben sich da einfach den größten Batzen abgezwackt und haben letzten Endes den gesamten Tankrabatt mitgenommen. Es gibt doch auch Zahlen, die zeigen, dass beispielsweise die Raffinerien ihre Margen in den vergangenen Wochen und Monaten überproportional gesteigert haben. Was halten Sie denn davon?
Das ist ein ganz entscheidender Punkt und es ist auch wichtig, das hier zu nennen. Es ist so, dass die Raffinerien im Augenblick eine Marge haben, die ich so in dieser Höhe noch nicht erlebt habe. In der Regel die letzten, was man bis vor wenigen Monaten, waren die Raffinerien mal so bei 50 $. Wir sind jetzt in den Veröffentlichungen, die wir sehen, so bei $200. Das ist enorm. Das heißt, die Ertragslage ist da außerordentlich gut auf der Raffinerieseite. Das gilt allerdings nicht für die Tankstellenseite. Und woran liegt das? Das liegt, wie ich eingangs sagte, auch daran, dass auf einmal die Nachfrage nach diesen Benzinprodukten, nach den raffinierten Produkten, auf einmal stark angestiegen ist und der Rohölpreis, wie Sie es gesagt haben, eben nicht parallel gestiegen ist, sondern etwas hinterherhinkt und günstiger ist. Und das erklärt sicherlich diese hohe Ertragslage auf der Raffinerieseite.
Aber können Sie mir das nochmal erklären? Also die Raffinerien, ich habe das mal nachgeguckt bei dem Energieinformationsdienst, lagen die Bruttomargen von Raffinerien bis zum Januar 2022 bei so ungefähr roundabout 42 US-Dollar. Rechnet man das dann pro Liter?
Also in der Regel rechnet das pro Tonne bei den Raffinerien. Dollar pro Tonne ist die internationale Bezeichnung. Das kann man dann umrechnen in Euro pro Kubikmeter und dann in Cent pro Liter. Und dann sind das sicherlich in den letzten 3-4 Monaten haben wir da Preissteigerung von, wenn wir das umrechnen, sind wir bei 10, 15 Cent. Also die wir da erleben mussten. Und dann kann man sich ja vorstellen, wenn man die jetzt mal bereinigt, bei welchen Preisen wir gewesen wären, wenn diese Margen möglicherweise nicht so hoch wären.
Aber wie erklären Sie sich nochmal diese Riesenmargen? Heißt das also weil ich habe auch gelesen, dass tatsächlich die Raffinerien momentan einfach in den letzten Jahren beschränkte Kapazitäten haben und dass da letzten Endes die Raffineriekapazitäten immer weiter abgebaut worden sind. Trägt das auch dazu bei, dass die Preise bei den Raffinerien so stark gestiegen sind? Oder wie erklären Sie sich das, diese Explosion?
Ja, also das sind aus meiner Sicht so Windfall Profits. Also man hat da sicherlich etwas Glück gehabt. Und das liegt einmal daran, dass die Raffineriekapazität runtergefahren wurde. In den USA etwas. Aber auch in China wurden sie oder Far East runtergefahren, da vor allem wegen Corona. Also man hat da das vor einigen Monaten schon reduziert. Jetzt haben wir eine Situation, die Corona-Beschränkungen gerade in Asien wurden gelockert, erst vor wenigen Tagen. Jetzt ist der Bedarf da enorm. Und so schnell konnte die Raffineriekapazität eben nicht wieder gewährleistet werden. Das Gleiche gilt für die USA. Das heißt, Bottleneck ist genommen die Produktion gewesen. Jetzt haben wir einen steigenden Verbrauch, einen steigenden Bedarf. Und das dauert einige Zeit, bis diese Produktion wieder diesen Bedarf decken kann. Und in dieser Situation entstehen einfach, muss man sagen, Angebot und Nachfrage, haben wir genau dieses Phänomen, was Sie gerade schildern. Die Produktionsherstellungskosten und die Kapazität ist nicht so stark angestiegen. Deutlich mehr sind die Preise für Benzin und Diesel, also für die Fertigprodukte, gestiegen. Und das erklärt dann die im Augenblick gute Ertragslage auf der Produktionsseite.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, kann man doch dann eigentlich relativ deutlich zeigen, wo das Geld auf dem Weg vom Bohrloch zur Zapfsäule hängen bleibt. Das wäre dann in dem Fall bei der Raffinerie. Warum tut sich das Bundeskartellamt dann so schwer zu sagen, nee, das sind die Raffinerien? Weil die sagen doch, wir haben da Schwierigkeiten zu zeigen, wo das Geld und wo der Verdienst hängen bleibt.
Also sicher ist, es sind die Raffinerien. Es gibt ja die Wertschöpfungskette, das Bohrloch. Das ist das Aufsuchen des Rohöls. Es ist die Verarbeitung, das ist die Raffinerie. Und dann kommt das Marketing, das ist dann die Tankstellenseite, wenn man es mal reduziert betrachtet. Und alles vor der Tankstelle sind im Augenblick diejenigen, die das Glück haben, da gute Erträge zu haben. Es ist schwierig, die Raffineriemargen werden veröffentlicht, da gibt es genug Berichte dazu, da wird man deutlich sehen, Sie haben es auch gerade die Zahlen genannt, das entspricht ja der Situation und dem, was da auch reportet wird. Sicherlich sind Durchschnittswerte, aber das kann man sicherlich auf viele Standorte, auf große Raffinerien übertragen. Da natürlich einen sogenannten Übergewinn, oder wie wir es nennen wollen, auch nachzuweisen ist relativ schwierig, weil die viele Konzerne sind integrierte Konzerne. Das heißt, die haben sowohl eine Förderung als auch eine Produktion. Und da muss man natürlich in der Lage sein, genau zu beziffern und zu ermitteln, wo entsteht denn der Gewinn. Und je nachdem, wie ich die internen Transferpreise habe, die man nicht veröffentlicht, wird es sehr schwierig sein, genau diese Beträge zu ermitteln.
Es gibt ja da mehrere Ansätze, genau das zu enthüllen, wenn man die Begrifflichkeit verwendet, wer da eigentlich wie viel verdient. Ich habe jetzt gelesen, dass der entscheidende Faktor in der Kette der Deckungsbeitrag ist. Also das ist das Geheimnis. Dort sind die schwer nachvollziehbaren Fixkosten versteckt. Grundsätzlich ist der Deckungsbeitrag ja die Differenz zwischen Umsatzerlös, also dem, was man, dem Geld, was man für einen Liter Benzin oder einen Diesel kriegt, und den variablen Kosten. Und der Deckungsbetrag ist dann vor allem die Fixkosten. Können Sie mir erklären, was fließt denn da alles rein in diesen Deckungsbetrag, in die Fixkosten?
Das sind sicherlich die Fixkosten, das sind die Standortkosten im Wesentlichen. Das sind auch fixe Kosten, die ich pauschal für Wartung habe, für die Abschreibung habe. Ich weiß, ob es noch Prozesskosten gibt. Also das, die genauen Fixkosten für einen Raffineriestandort, das kennen, glaube ich, nur die wirklichen Betreiber. Und das ist schwierig, das zu ermitteln, weil die sind auch nicht verpflichtet, die offenzulegen. Möglicherweise, wenn ich da auch noch riesige Rückstellungen habe für Rückbauverpflichtungen, die ich irgendwann einmal, wenn ich die Raffinerie schließe, dann auch ansetzen muss, dann haben sie da Beträge, die enorm sind. Und die würden auch entsprechend in die Fixkosten einfließen. Da ist es sehr schwer, das wirklich zu ermitteln. Bei den variablen Kosten ist es sich deutlich einfacher. Bei den Fixkosten, da ist es eben schwierig, so eine Transparenz darzustellen.
Jetzt haben wir die große Diskussion, also wir wissen, die Ölpreise sind gestiegen, aber die Raffinerien haben vielleicht tatsächlich Windfall-Gewinne gehabt, sind letzten Endes Profiteure auch der gegenwärtigen Situation. Jetzt sagt die Politik, das können wir nicht zulassen, wenn wir diesen Tankrabatt mit viel Geld auf den Weg bringen und das kommt nicht bei den Verbrauchern an, müssen wir gegensteuern. Die eine Diskussion ist jetzt, naja, wir machen jetzt eine Übergewinnsteuer. Und das heißt, wir holen uns die sogenannten Übergewinne, also das, was die Konzerne vermeintlich unzulässig verdienen, holen wir uns zurück. Wie finden Sie die Idee?
Also wir sind ja, ich bin selbst Präsident vom Bundesverband Freier Tankstellen und vertrete grundsätzlich eigentlich den Marktmechanismus.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Vielleicht nochmal zu dem Punkt, zu der Aussage, es hat alles nicht so richtig funktioniert und es gibt es Übergewinne. Vielleicht zum Ersten. Ich fand das grundsätzlich richtig, dass der Staat sagt, wir wollen die Energiesteuer reduzieren. Und an der Stelle muss man auch sagen, es hat ja tatsächlich zu einer Reduzierung des Preises geführt. Warum? Weil mittlerweile, und das war vor einigen Monaten noch andersrum, sind die Tankkunden aus Luxemburg, die kommen wieder nach Deutschland und tanken. Es kommen Tankkunden, die früher nach Dänemark gefahren sind zum Tanken, kommen zurück nach Deutschland. Teilweise auch ein bisschen aus Polen. Das heißt, wir haben schon wieder an den Grenzen steigende Absätze, weil diese Kunden sind früher woanders hingefahren und Deutschland ist jetzt etwas günstiger geworden. Und Deutschland war vorher immer deutlich teurer beim Zapfsäulenpreis und beim Benzinpreis. Das heißt, es hat tatsächlich eine Deeskalation bei den Preisen gegeben. Und das muss man auch mal feststellen. Das ist, glaube ich, in der letzten Zeit nicht erwähnt worden. Oder umgekehrt kann man auch sagen, die Preise für Energie oder fürs Tanken sind im Ausland teilweise gestiegen in den letzten Wochen. So, und der Übergewinnsteuer, den Punkt, den ich sehe, ist, es ist ganz schwierig, diesen Wert genau festzustellen. Das ist wie bei einer Schadensersatzforderung. Die muss ich, um sie wirklich geltend zu machen, ganz klar beziffern können. Und das wird sehr, sehr schwierig sein aus meiner Sicht. Da sehe ich die Problematik drin, das zu machen. Und das politische Thema dabei ist, ich glaube, man kann das, und das wird schwierig sein politisch, es sei denn, ich möchte das ein bisschen nutzen, weil es im Auge gerade in den Medien eine große Rolle spielt. Aber wenn ich über Übergewinne spreche, dann muss ich überlegen, betrifft das nicht auch andere Branchen, möglicherweise durch eine Corona-Krise? Da gab es auch da Firmen, die davon profitieren, da gab es Profiteure, muss man sagen. Es gibt Übergewinne teilweise auch bei Automobilherstellern, die stark profitiert haben von der von den Prämien, die für Neufahrzeuge, Elektroneufahrzeuge ausgelobt wurden. Es gab Übergewinne aus meiner Sicht auch bei den Betreibern von Windkraftanlagen. Da sind auch die Stehungskosten gleich geblieben, dagegen der Strompreis auch enorm gestiegen. Ich halte das für eine schwierige Diskussion, rein nüchtern betrachtet. Müsste man die dann auch führen? Also das extrem voranzutreiben, finde ich schwierig. Und der Nachweis wird auch sehr, sehr schwierig werden.
Robert Habeck, der Wirtschafts- und Klimaminister, der hält die Idee mit der Übergewinnsteuer ja offensichtlich auch für schwierig und hat sie deswegen verworfen und hat jetzt einen Plan vorgestellt, der eher auf kartellrechtliche Hebel abzielt. Das heißt, er will die Hürden für die Zerschlagung von Konzernen, die vermeintlich den Markt missbrauchen, ohne dass dieser Marktmissbrauch nachgewiesen wäre, erleichtern und will es auch erleichtern, Gewinne abzuschöpfen. Also dieses Instrument der kartellrechtlichen Gewinnabschöpfung, das gibt es schon, auch im Recht, ist aber bisher noch nicht verwendet worden. Was halten Sie denn von der Idee? Also wir zerschlagen euch, ist dann die Haltung der Bundesregierung gegenüber dem Oligopol, also gegenüber den großen Konzernen. Glauben Sie, ist das eine Drohung, die den Ölkonzernen jetzt ernsthaft Angst macht?
Ich glaube, dass sie sicherlich das sehr ernst nehmen, wenn gerade kartellrechtliche, wettbewerbsrechtliche Themen, da sind die Konzerne extrem sensibel. Aber auch da müsste man wahrscheinlich den Nachweis erbringen, dass man wirklich so weit gehen kann und juristisch diesen Eingriff vornehmen kann. Ich halte einen intensiven Dialog zwischen dem Kartellamt und den Konzernen eigentlich für den richtigen Weg. Die Konzerne sollten noch transparenter werden. Die sollten eigentlich einen Vorschlag machen, wie sie denn diese Problematik, die wir haben, eben die innerhalb der Wertschöpfung den Nachweis zu erbringen, wo findet denn welcher Gewinn eigentlich statt? Und möglicherweise ist der eigentlich richtig weitergeben an den Kunden oder nicht? Die Diskussion sollte man einsteigen. Ich denke, gerade wenn der Wirtschaftsminister, der eigentlich einen engen Kontakt, also in der letzten Zeit muss man sagen, ja einen intensiven Kontakt zu der Wirtschaft hatte, auf der Ebene, meine ich, sollte man eine intensive Diskussion führen und da sollte man einen Vorschlag erarbeiten, den können die Konzerne sicherlich bringen, an welcher Stelle dann möglicherweise man eine Darstellung, Offenlegung der Ertragssituation hat, sodass beide Seiten dann wieder auch eine Art von Vertrauen herstellen können. Eine Zerschlagung, das ist für mich etwas zu martialisch und vielleicht ein bisschen was Zerstörendes, hat was Abschließendes, damit zu drohen, das in den Raum zu diskutieren, das kann man gerne machen. Ich glaube nur am Ende liegt die Lösung irgendwo dazwischen und nicht in den Extremen.
Sie sind Präsident des Bundesverband der freien Tankstellen. Das heißt, für Sie geht es ja darum zu sagen, wir kommen da in diesen Wettbewerb, in dieses Oligopol rein. Was ist denn für Sie das zentrale Mittel, um den Wettbewerb zu erhöhen?
Das zentrale Mittel ist, einen fairen Zugang zu den Märkten zu haben und auch ein ausgeglichenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Ich sehe die Gefahr, die wir im Augenblick haben von uns Mittelständler, dass die Konzerne enorme Erträge haben und es sind ja, wenn wir diese $200 gerade sehen, Raffineriemarge, wenn man das runterbricht, sind das irgendwo 10, 5, sagen wir mal, über 10 Cent pro Liter, die dann also Erträge sind. Das ist enorm. Die haben wir ja nicht mehr, haben wir nicht mehr an der Tankstelle am Liter. Da liegen wir deutlich günstiger. Ich sehe die Sorge, wenn das ein dauerhafter Zustand wäre, könnten die uns locker an die Wand spielen mit diesen Erträgen. Ein Ertragsentzug auf der Tankstellenseite wäre fatal, gerade für den Mittelständler, weil die müssen frei zukaufen, die haben keine Deckung oder keinen Konzern im Hintergrund. Ich glaube aber auch, dass wir jetzt eine Sondersituation haben und sobald die Produktionskapazität sich wieder erhöht, bin ich eigentlich davon überzeugt, und ich bin nicht unbedingt ein Freund der Konzerne, aber ich bin auch davon überzeugt, dass der Markt das wieder regulieren wird und dass wir auch diese extrem hohen Erträge auf der Raffineurseite, dass die sicherlich wieder schmelzen werden. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Aber sobald Öl wieder die Produktion steigen wird, auch da die Preise auch wieder fairer werden auf der Verarbeitungsseite, da gehe ich im Augenblick von aus.
Ich frage mich die ganze Zeit mal andersrum gefragt. Wo ist eigentlich das Problem? Weil die Politik hat doch jetzt beschlossen, die Autofahrer zu entlasten und dafür einen ziemlich schlechten Plan entwickelt, nämlich den Tankrabatt. Jetzt hebelt der Markt diesen Rabatt teilweise aus. In welchem Ausmaß, darüber kann man streiten. Ich frage mich die ganze Zeit, ist das dann das Problem der Marktteilnehmer, die versuchen, ihren Gewinn zu maximieren, oder ist das dann doch eher das Problem der Politik, die hier gewaltig was verbockt hat?
Das Instrument grundsätzlich, den zu rabattieren über die Energiesteuer, finde ich ganz gut. Das war ja auch wichtig, um zu zeigen, dass Mobilität in Deutschland und gerade Straßenbahn bezahlbar bleiben sollte. Wir haben diese unglückliche Situation, dass die Preise gestiegen. Da spielt aber auch der Krieg halt eine große Rolle in der Ukraine durch die Verknappung des Rohöls. Das ist einfach unglücklich zusammengekommen. Ich glaube, zu sagen, das ist alles, hat alles gar keinen Sinn gemacht oder es war falsch angelegt. Da sind ein paar Dinge, hätte man sicherlich besser machen können vom Doing her. Man hätte vielleicht auch, wie in Frankreich das der Fall gewesen ist, einen Sofortrabatt an der Kasse geben können. Ich glaube, das wäre am einfachsten gewesen. Man hätte da, das wäre komplexer gewesen. Die Tankstellengesellschaften hätten da etwas mehr Aufwand gehabt. Aber ich glaube, wir hätten die Diskussion, die wir heute haben, nicht so im Vordergrund gehabt. Es wäre vor allen Dingen schneller gegangen, wie die Franzosen das vorgemacht haben. Das, was die gemacht haben, fand ich eigentlich eine sehr gute Lösung. Und die haben die Diskussion heute nicht.
Wie ging es eigentlich den Tankstellen zuletzt? Also ich meine, ursprünglich hieß es ja immer, wenn die Benzinpreise gestiegen sind, oh, die Tanken verdienen sich jetzt eine goldene Nase. Das ist, glaube ich, das hat sich ja mittlerweile dieser Eindruck geändert, weil man die Tankstellen ja soweit ich das verstehe, am meisten verdienen mit den Zusatzverkäufen, also dem Twix oder dem Coffee to go und dem Mettbrötchen, was man da mitnehmen kann oder auch den supermarktähnlichen Anlagen oder den supermarktähnlichen Produkten. Wie hat sich denn der Markt oder die Situation für die Tankstellen jetzt in den letzten ein, zwei Jahren entwickelt? Sie hatten ja, glaube ich, mal gesagt, Corona hat bei Ihnen richtig ins Kontor gehauen. Und wie geht's Ihnen jetzt?
Ja, also im Augenblick sind wir nicht Profiteure der Krise. Wir haben eine sehr geringe Tankstellenmarge derzeit. Und das ist auch im Augenblick gerade für uns hier im Osten schmerzhaft, weil wir von dem Thema Embargo und steigende Preise noch stärker betroffen sind. Wenn ich mal bei Kohle anfange, da war es am Anfang unheimlich schwierig. Die Absätze sind enorm zurückgegangen. Es kam der Lockdown, es wurde kaum noch gewerblich deutlich weniger gefahren. Das Notwendigste wurde gefahren im privaten Bereich auch. Und wir hatten noch einen extrem fallenden Börsenkurs und einen Dollarkurs. Also es war sehr unglücklich, auch hohe Bestandsabwertungen. Das hat sich im Laufe der Zeit dann wieder kompensiert. Wir hatten im Bereich des Shops, und das ist ja das, was Sie gerade erwähnt haben, davon lebt der Pächter vor allen Dingen, dann auf einmal, muss man ehrlich sagen, eine Sonderkonjunktur. Viele Menschen waren verunsichert, wollten nicht mehr in einem Supermarkt Schlange stehen, um da Zigaretten zu kaufen, Getränke zu kaufen. Die sind in die Tankstelle gekommen. Wir haben also da gute Umsätze erreichen können. Und für den Pächter ist das entscheidend. Die Corona-Phase ist in der Regel für viele Pächter eine relativ gute Zeit gewesen. Die Leute hatten sogar Zeit, ihre Autos zu waschen. Das heißt, das Angebot der Tankstelle wurde gut angenommen. Im Augenblick ist es so, seitdem sind die Preise ja sehr, sehr gestiegen. Gerade der private Kunde versucht hier und da wirklich zu sparen und auch weniger zu tanken, da zu tanken, wo es unbedingt notwendig ist. Aber man ist viel preissensibler geworden und versucht auch jetzt die Preise zu vergleichen. Wenn ich eine Tüte Chips eben teilweise für 88 Cent im Sonderangebot sehe im Supermarkt und die kostet in der Tankstelle das Doppelte, dann kann ich darauf auch verzichten. Das gilt generell. Wir sehen auch bei den Waschstraßen, da wurde früher einfach immer mal Trinkgeld gegeben. Das Trinkgeld ist deutlich weniger geworden. Das heißt, auch da sehen wir eine Zurückhaltung und ich schätze das für die nächste Zeit auch als deutlich schwieriger an, was die Umsatzbereitschaft angeht.
Wie ist das eigentlich momentan? Ihre Pächter sind ja an zentraler Stelle. Das sind die ersten, die mit den Kunden zu tun haben. Wenn die erzürnt sind darüber, dass die Preise jetzt trotz der Tankrabatts möglicherweise nicht runtergegangen sind, machen Sie da irgendeine Antikonfliktschulung oder stellen Sie Ihre Pächter darauf ein?
Das ist eigentlich schon gelernt. Mittlerweile ist es so, dass der Verbraucher sich zwar ärgert und häufig auch abreagiert an den Mitarbeitern in der Tankstelle. Viele wissen aber eigentlich auch, dass die damit gar nichts zu tun haben. Der Pächter stellt den Preis nicht ein. Das machen wir in der Zentrale. Und das wissen nicht die Dame oder der Herr vor Ort, die damit etwas zu tun, die leiden dann eben ganz genauso. Wir machen nicht so nur Konfliktschulung, es ist mittlerweile geübtes Verhalten, dass man mit solchen Konflikten umgehen muss, aber das geht ja noch relativ schnell wieder vorbei und Sie wissen, das ist der Markt. Wir haben im Augenblick ja 4 bis 5 Preiserhöhungen am Tag und bis zu 10 Preissenkungen. Ohnehin das Tankerlebnis ist mehr oder weniger unberechenbar geworden, weil ich habe, selbst wenn ich eine App habe und gucke, wo ist meine günstigste Tankstelle, wenn ich da vielleicht eine halbe Stunde später hinfahre, ist der Preis schon wieder ein ganz anderer. Also diese Zuverlässigkeit gibt es gar nicht mehr. Die Erwartungshaltung ist sicherlich da, ich will günstig tanken, aber ab und zu auch mit Enttäuschung formen. immer mehr Kunden können damit umgehen. Die ganz großen Konflikte haben wir im Augenblick gar nicht mehr. Und wenn dann eben weniger bei den Pächtern, bei den Partnern, sondern mehr bei den großen Konzernen. Und auch da wird unterschieden zwischen eben den kleineren Gesellschaften, den unabhängigen und zwischen den Konzernen, den Farbenkonzernen, die wir ja alle kennen.
Ja, dann prima. Das klingt aber zumindest gut, dass die großen Konflikte ausbleiben. Herr El-Obed, vielen Dank für diese Erklärungen Sie haben es gerade unberechenbar genannt, in unberechenbaren Zeiten. Ihnen vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
So, was habe ich aus dem Gespräch mit Dureit El-Obed vor allem mitgenommen? Ich habe verstanden, dass Transparenz der zentrale Hebel ist und dass es wohl ziemlich schwer sein wird, diese Transparenz durchzusetzen, sie zu bekommen, wenn man sie nicht erzwingt. Insofern erscheint mir es dann doch ziemlich sinnvoll zu sagen, man stärkt die Möglichkeiten vor allem des Bundeskartellamts. Allerdings, das ist auch so mein Eindruck, glaube ich, dass eine Zerschlagung, selbst eine Abschöpfung von Gewinnen, also eine sogenannte Vorteilsabschöpfung, wirklich schwer durchzusetzen sein dürfte. Wie will man das denn machen? Wie will man das so machen? Selbst bei einer Absenkung der Kriterien, dass das in irgendeiner Form gerichtsfest und nachvollziehbar ist. Mir erscheint es da schon sinnvoller, die Sektorenuntersuchung, die ja auch vom Bundeskartellamt durchgeführt wird, zu stärken und darauf zu hoffen, dass daraus neue Transparenzregeln erwachsen. Ihnen in jedem Fall vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Diese Folge ist produziert worden von Anna Höhnscheid und Florian Högerle. Euch, liebe Anna und lieber Florian, vielen Dank. Und auf eins möchte ich Sie noch hinweisen. Ein ziemlich gutes Angebot nämlich. Alle Hörerinnen und Hörer von High Voltage bekommen die Wirtschaftswoche 3 Monate lang zum halben Preis. Mehr dazu erfahren Sie unter www.vivo.de/highvoltage-abo. Ich sage das nochmal zum Mitschreiben. www.vivo.de/highvoltage, ein Wort zusammen, minus Abo. Ich finde, das lohnt sich. Übrigens, wenn Sie Kritik an dieser Folge von High Voltage haben oder Lob oder Anregungen oder Wünsche, dann bitte schreiben Sie mir. Die Adresse gibt's auch in den Shownotes. Und wenn Sie uns einen ganz großen Gefallen tun wollen, abonnieren Sie uns oder bewerten Sie uns. In der Podcast-Welt hilft es immer. Und selbst wenn Sie uns schlecht bewerten, was ich natürlich nicht hoffe und mir nicht wünsche, aber selbst das hilft im Zweifelsfall auch, denn dann werden wir besser. So, das war's jetzt wirklich. Ich wünsche Ihnen alles Gute, würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei wären. Bis dahin, tschüss.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.